Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die neue Regelung und Reihe der Predigttexte beschert uns heute am zweiten Sonntag nach Epiphanias auch einen Neuling, wenngleich er sehr alt ist. Es sind 9 Verse aus dem 14. Kapitel des prophetischen Buches des Jeremia. Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre. Juda liegt jämmerlich da, seine Städte verschmachten. Sie sinken trauernd zu Boden und Jerusalems Wehklage steigt empor. Die Großen schicken ihre Diener nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf dem Land. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Selbst die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale. Ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen, denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wider dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist, und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht. Ja, liebe Schwestern und Brüder, der erste Satz in diesem Text ist schon irreführend. Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre. Das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte, war die Antwort auf das, was Jeremia ihm gerade klagte. Und das kommt erst nach unserem Predigttext. Da sieht man also auch, die Fachleute in den liturgischen Kommissionen übersehen auch manchmal etwas. Es ist Jeremia, der da zu Gott spricht. Jeremia, der Gott vorhält, die Situation, in der er sich befindet. Jeremia war ja eine ganz besondere Gestalt, er war der mitleidende Prophet, das heißt der, der das Rechte sagte und immer miterleben musste, dass er nicht gehört wird, aber dann die Strafe, die auf die fällt, die die Löffel nicht aufstellen, die muss er mittragen. Er ist ungefähr 627 vor Christus geboren und ungefähr ab 600 hat er angefangen zu verkündigen, bis schließlich zur Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar. Das Letzte, was wir von ihm offiziell wissen, ist, dass er mit den überlebenden Vertretern der Oberschicht nach Babylon entführt wurde, weggeführt wurde. Es gibt eine apokryphe Schrift im Übrigen, die auch noch die weitere Geschichte darstellen möchte. Und da heißt es, dass er dann einige Jahre später durch Steinigung den Tod fand. Es ist Jeremia, der genauso wie sein Heimatland, wie Juda, jämmerlich daliegt. Es ist eine Dürre gekommen. Eines der vielen Zeichen, die Gott seinem Volk gesendet hat, um wieder auf den richtigen Weg zurückzukommen. Jeremia war einer, der nicht nur geredet hat und gepredigt hat, er war auch einer, der nach den Maßstäben der heutigen modernen Kommunikationswissenschaft, da sehr modern unterwegs war mit Zeichenhandlungen und anderem. Und trotzdem, es hat nichts geholfen. Auch jetzt hier. Juda liegt unter einer gewaltigen Dürre. Die Städte verschmachten. Sie sinken trauernd zu Boden und Jerusalem, die Stadt der Städte, versinkt in Wehklagen und dieses Wehklagen steigt auf zum Himmel. Es ist interessant. Wann klagen Menschen Weh? wenn sie sich klein fühlen, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie Schmerzen haben, physisch wie psychisch, dann ist Wehklagen angesagt. Es gibt aber eben auch diese selbstverschuldete Wehklagen, weil man auf den guten Rat oder den Hinweis nicht hören wollte, ist dann irgendwann tatsächlich eine Konsequenz zu ertragen, die schmerzhaft ist, und dann kommt das Wehklagen. Und es war auch damals so. Die Oberen in Jerusalem, die waren über die Jahre hinweg sehr, sehr überheblich geworden. Sie allein wussten, wo es lang geht. Und wenn ich weiß, wo es lang geht, dann brauche ich auch auf niemand anders zu hören. Da kann sich doch so ein Prophet da draußen abstrampeln und erzählen, was er mag. Ich weiß es besser. Das war Jerusalems Überheblichkeit, die jetzt in die Wehklage mündet. Aber hat der Auslöser für diese Wehklage, nämlich diese große Dürre, tatsächlich etwas verändert in den Menschen? Haben sie ihre Überheblichkeit abgelegt? Haben sie ihren Weg geändert? Haben sie sich Gott wieder zugewendet? Da steht nichts drin, da kann man zwischen den Zeilen lesen. Die Großen, so sagt es Jeremia, die Oberen, sie schicken ihre Diener nach Wasser. Wasser ist knapp geworden. Aber wenn diese Diener zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser mehr darin und bringen ihre Gefäße leer zurück, sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Das Verhüllen der Häupter war im alten Israel ein Zeichen der Trauer und ein Zeichen, dass man sich schuldig fühlt und dass man etwas falsch gemacht hat. Genauso wie man heutzutage auch manchmal die Augen mit den Händen verbirgt, weil man sagt, oh Gott, was habe ich jetzt gesagt, was habe ich jetzt angerichtet. So wurden damals die Häupter verhüllt. Und ist euch aufgefallen, was geschieht? Die Kleinen, die Einfachen, die man zum Wasser holen schickt, die verhüllen ihre Häupter. Die Großen wollen sich's gut gehen lassen. Sie schicken ihre Diener, egal wie weit, Hauptsache sie bekommen Wasser. Und wenn die keins bringen, dann gibt's keine Verhaltensänderung bei den Großen, sondern dann werden die nächsten Diener ausgeschickt und die, die es nicht geschafft haben, welches herbeizubringen, womöglich auch noch bestraft. Die Oberen lassen sich's gut gehen und die Kleinen verhüllen ihre Häupter. Und Jeremia hält Gott vor, was er wahrnimmt. Er hält Gott vor, was die Folgen seiner Reaktion auf den menschlichen Ungehorsam sind. Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Trockenheit bringt Hungersnot. Heute vermutlich nicht mehr ganz so schnell und ganz so einfach, aufgrund modernerer Methoden, aber damals ein trockenes Jahr, ein Ernteausfall, das hieß Hungersnot in allen Häusern, den großen wie den kleinen, aber bei den kleinen war die Hungersnot größer. Und wie rissige Erde aussieht, wenn sie tiefe Risse bekommt, dass es sogar die Wurzeln der Bäume erreicht, das haben wir die letzten 2 Jahre ja auch erlebt. Aber es sind eben wieder nicht diejenigen, die die Verantwortung tragen, die die Häupter verhüllen, diejenigen, die dafür sorgen, dass die Erde so trocken ist durch ihren Ungehorsam, sondern es sind die Ackerleute, die den Acker bestellen wollen und sollen, die ihre Häupter verhüllen. Irgendwie habe ich mir gedacht, jetzt ist der Text schon so alt, 2500 Jahre, und wie aktuell ist er? Wer von den Großen verhüllt heutzutage sein Haupt und gesteht Fehler ein und ändert den Kurs? Wir sind genauso weit wie die Regierenden Israels damals. Selbst die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst. Eine Beobachtung, die Jeremia macht und die er Gott vorhält. Und wir wissen ja, dass es bei allen Lebewesen zwei Urinstinkte, zwei Urtriebe gibt, die eigentlich so gut wie nicht zu überwinden sind, die die stärksten sind. Das eine ist der Selbsterhaltungstrieb. Keiner gibt im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte sein Leben freiwillig auf. Er will es erhalten. Und der zweite, fast genauso mächtige Trieb ist der Trieb der Erhaltung der Art. Deswegen sorgen alle Lebewesen sich um ihren Nachwuchs. Und die Hirschkühe fallen auf den ersten Trieb, den Selbsterhaltungstrieb, zurück, weil sie ihre Kitze nicht großziehen können. Wenn es mal so weit ist, dass unsere Urinstinkte nicht mehr greifen, bei Mensch oder bei Tier, dann ist es wirklich prekär. Die Wildesel, die stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft, wie die Schakale ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. Was für ein Vergleich. Wildesel und Schakale, die einen jagen normalerweise die anderen, und hier steht der Esel da und hechelt wie ein Hund. Esel hecheln normalerweise nicht. Sie köllen ihre Körpertemperatur anders. Und doch, es gerät alles aus den Fugen. Damit hat Jeremia eigentlich die Situationsbeschreibung, in der er lebt, bei seinem Chef, bei Gott abgeliefert. Und jetzt kommt er mit seinen Wünschen. Er ist ja in dieser schwierigen Situation auf der einen Seite, habe ich den Menschen den Willen Gottes mitzuteilen, und auf der anderen Seite, weil ich selber Mensch bin, muss ich alles miterleiden und damit auch für die Menschen vor Gott eintreten. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wider dich gesündigt haben. Die Sünden, der Ungehorsam, die Fehler, die Betriebsblindheit, die Überheblichkeit der Menschen klagt uns vor Gott an. Heute auch. Und zwar mit einer ziemlichen Härte. Was auffällt, Jeremia ist kein Zeigefingerzeiger. Die da sind alle übel. Sondern er verwendet das Wir. Außenseiter sein, verachtet werden von all denen, die meinen, das Sagen zu haben, und trotzdem wissen, wir gehören zusammen. Wir sind Teil eines Ganzen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder. Wenn ein Glied sündigt, so sündigen alle Glieder. Unser Ungehorsam ist groß, sagt er, womit wir gegen dich, Gott, gesündigt haben. Dieses Wir ist auch ein kluges Wir. Denn wenn ich vor Gott für Leute einstehen soll, die das nicht einsehen, dann hilft er bestimmt nicht, denkt sich der Jeremia. Ich muss mit ihnen sein, um vor Gott für uns alle einstehen zu können. Selbst wenn manche, viele, ihre eigene Schuld, ihre Fehler absolut mit Sturheit nicht einsehen wollen, so will es doch ich tun, um Gott um Gnade zu bitten, dass sich etwas ändert in dieser Notsituation. Und er spricht ihn an. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Darauf vertrauen wir. Und er weiß aber auch, dass Gott vermutlich sagen wird, ich weiß, dass ich der Trost Israels und sein Nothelfer bin. Aber sag diesem Volk, ich helfe, wenn sie sich helfen lassen. Und so weit sind sie nicht. Aber Gott schweigt ja noch. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich so, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Jeremia fordert Gott heraus. Du hast uns beständig doch deinen Beistand und deine Hilfe zugesagt. Gewiss, wir sind ungehorsam in so vielen Dingen, aber dein Versprechen gilt doch, selbst wenn unser Verhalten es nicht verdient, dass du uns hilfst. Dein Wort muss doch gelten, auf Dauer und nicht nur auf Besuch, mal vorbeigucken. Du bist doch Teil von uns, nämlich unser Gott und Herr und kein Fremdling in diesem Land, der Trost und Nothelfer. Auch das ist ganz interessant. Man kann dem Herrgott auch auf den Zahn fühlen, ihm auf den Geist gehen, ihn bedrängen. Selbst dann, wenn man wie Jeremia weiß, für die ich bitte, ist es eigentlich nicht verdient, dass ihnen geholfen wird. Aber wir haben einen gnädigen Gott, einen tröstenden Gott. Komm und bleib und ändere das. Man könnte fast meinen, Friedrich Spee hätte in dem Lied »O Heiland, reiß die Himmel auf«, diesem Adventslied, diesen Satz »Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt«, aus dieser Jeremia-Stelle gezogen. Warum, klagt Jeremia weiter an, warum bist du wie einer, der verzagt ist oder wie ein Held, der nicht helfen kann? Er löckt wieder den Stachel. Er will Gott provozieren. Du kannst doch alles. Beherrsch dich oder benimmst dich aber wie einer, der es nicht kann. Du traust dich ja nicht, könnte man fast sagen. Man spürt, wie groß die Not des Jeremia ist, dass er mit Gott so redet, dass er ihn provoziert, dass er ihn herausfordert, dass er mit allen Mitteln eine Änderung, ein Eingreifen Gottes in diese Notsituation erreichen möchte. Und er kann sich's erlauben und sagt, du bist ja doch unter uns. Bist nicht nur auf Besuch. Du bist ja doch unter uns. Du bist unser Herr. Wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht. Können wir glatt eine Zeitreise machen? Du bist ja doch unter uns. Hören wir es mit unseren Ohren? Wir heißen nach deinem Namen. Wir hören es mit unseren Ohren. Verlass uns nicht. Auch das hören wir mit unseren Ohren. Was können wir bitten? Jeremia wollte bitten, A, dass Gott die Dürre wegnimmt, die über dem Land lastet. Und was ihm noch viel wichtiger war, dass das Volk sich auf den richtigen Weg begibt. Dass die Mächtigen im Lande durch ihre durch ein verändertes Verhalten und verändertes Entscheiden den Weg in den Abgrund verlassen und so Stadt und Staat retten? Es ist damals nicht gelungen, das wissen wir. Aber wir haben alles auch mit unseren Ohren gehört. Hören denn die, die Verantwortung tragen, heute in dieser Welt? Auf die Worte eines Jeremia? Hören sie auf das Wort Gottes? Überdenken sie ihre Entscheidungen? Oder wird auch diesmal wieder menschliche Überheblichkeit siegen? Ich befürchte, wir werden es erleben. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.